Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Hallo und herzlich willkommen zu wieder einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Wir sind inzwischen irgendwie so bei 149 ungefähr.
Wow.
Ihr wisst es besser, weil ihr seht es ja vor der Folge stehen. Und wir unterhalten uns weiterhin jede Woche über den Bibeltext, der Grundlage für die Predigt sein kann oder soll in ungefähr 2 Wochen. Heute geht es um den Text zum Sonntag Judika. Also kurz vor Ostern sozusagen. Und wir machen das, weil es Freude macht und weil wir denken, dass es hilft, den Bibeltext vielleicht ein bisschen besser zu verstehen oder sogar eine gute Idee für die Predigt zu bekommen. Und wir, das bin heute ich, Esther, und ich unterhalte mich mit Nancy.
Hallo.
Hallo Nancy, schön, dass das mal wieder klappt.
Ja, freue mich auch.
Wir widmen uns heute einem sicherlich bekannten Text oder zumindest, sage ich mal, den groben Erzählgang, der ist wahrscheinlich sehr bekannt. Und genau, es geht nämlich, ja, das ist jetzt schon die Frage, gell? Wie überschreibt man diesen Text? Also es geht um 1. Mose 22 und die jetzt sagen, Bibelkunde ist schon lange her. In meiner Bibel ist das überschrieben mit das Opfer Abrahams oder die Prüfung Abrahams oder die Bindung Isaaks oder so. Opferung Isaaks taucht, glaube ich, auch immer mal wieder auf, aber das stimmt
ja
eigentlich.
Also wenn, dann müsste es fast Opferung Isaaks heißen.
Ja, genau. Okay, ja, ich bin gespannt, wohin wir kommen. Und trotzdem würde ich sagen, ich lese es einfach mal vor, oder?
Ja, mach das.
Ich lese aus der Zürcher Übersetzung. Da gibt es wieder ein paar eingeklammerte Verse. Ich lese die jetzt einfach mal mit, weil wir haben uns noch gar nicht unterhalten, ob wir... Habe ich dir, glaube ich, gar nicht gesagt, dass da Verse eingeklammert sind.
Lies sie lieber mit. Verse einklammern ist immer schwierig.
Ja, ich lese genau, also das von Vers 1 bis 19. Mhm. Nach diesen Begebenheiten stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm, Abraham. Er sprach, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh in das Land Moria und bring ihn dort als Brandopfer dar auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Am anderen Morgen früh sattelte Abraham seinen Esel und nahm mit sich seine beiden Knechte und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz für das Brandopfer, machte sich auf und ging an die Stätte, die Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag blickte Abraham auf und sah die Stätte von Ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, »Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich aber und der Knabe, wir wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir zu euch zurückkommen.« Dann nahm Abraham das Holz für das Brandopfer und lud es seinem Sohn Isaak auf. Er selbst nahm das Feuer und das Messer in die Hand. So gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, »Vater!« Er sprach, »Hier bin ich, mein Sohn.« Er sprach, »Sieh, hier ist das Feuer und das Holz, wo aber ist das Lamm für das Brandopfer?« Abraham sprach, Gott selbst wird sich das Lamm für das Brandopfer ausersehen, mein Sohn. So gingen die beiden miteinander. Und sie kamen an die Stätte, die Gott ihm genannt hatte, und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann fesselte er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und ergriff das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Bote des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Er sprach, hier bin ich. Er sprach, strecke deine Hand nicht aus gegen den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du gottesfürchtig bist, damit du mir deinen Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten hast. Und Abraham blickte auf und sah hin. Sieh, ein Widder hatte sich hinter ihm mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar anstelle seines Sohnes. Und Abraham nannte jene Stätte, der Herr sieht, wie man noch heute sagt, auf dem Berg, wo der Herr sich sehen lässt. Und der Bote des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her und sprach, ich schwöre bei mir selbst, Spruch des Herrn, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, sei gewiss, ich will dich segnen und deine Nachkommen mehren, wie die Sterne des Himmels und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen werden das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Mit deinen Nachkommen werden sich Segen wünschen alle Völker der Erde, weil du auf meine Stimme gehört hast. Hierauf kehrte Abraham zu seinen Knechten zurück, und sie brachen auf und gingen miteinander nach Beersheba, und Abraham blieb in Beersheba wohnen. So.
Danke.
Erstmal ausatmen.
Erstmal ausatmen, genau. Kannst du noch kurz sagen, welche Verse eingeklammert sind?
Ja, 15 bis 19.
Aha, okay, ja, das dachte ich mir jetzt fast. Ja. War ja quasi die eigentliche Erzählung, geht davor zu Ende, so mit dieser Benennung von dem Ort. Und dann kommt noch diese Rückkehrnotiz in 19 und manchmal, also in der Forschung wird auch diskutiert, ob quasi genau diese Verse, die eingeklammert sind, beziehungsweise bis Vers 18, ob das unter Umständen später dazugefügt wurde. Also wenn man sich jetzt wirklich auf diese Erzählung konzentrieren will, dann könnte man bei Vers 14 sozusagen dann abschließen.
Ja, oder 19 noch.
Genau, 19 noch, das ist ja dann dass er zurückkehrt das zu den Knechten, da schließt sich ja dann eigentlich nochmal dieser Kreis. Aber in dem Fall, also ich habe jetzt vorhin gesagt, Verse einklammern ist immer problematisch, wenn man, also das gilt, wenn man irgendwie schwierige Verse rausschneidet, aber in dem Fall würde ich jetzt sogar sagen, in dieser Geschichte steckt so viel drin, dass es absolut ausreichend ist, diese 14 Verse oder 15 vorzulesen. Und auch dann muss man sich, glaube ich, jetzt nochmal auf einzelne Fragen, Aspekte oder so konzentrieren.
Ja, also die schwierigen Verse sind nicht eingeklammert.
Ja, genau, weil sonst müsstest du irgendwie auch die ganze Geschichte einklammern, oder?
Ja, genau.
Und das macht ja nun die neue Perikopenordnung nicht, sondern sie bringt diesen Text.
Ja, genau. Ich dachte im ersten Moment, es ist bestimmt ein neuer Text. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich schon vor... Ich wusste da nicht mehr, ob es 12 oder schon 18 Jahre.
Ah, der war schon drin, ne?
12.
Ja.
Der war schon drin, genau. Und ich habe auch schon mal eine Predigt gehört.
Ich glaube ich nicht, weiß ich gar nicht.
Zu diesem Text. Mhm. Das habe ich mich dann erinnert, als ich mir das so überlegt habe. Und ich kann mich aus der Predigt noch an genau eine Sache erinnern, nämlich das Entsetzen.
Ja.
Dieses Predigers.
Ja.
Über diese Erzählung. Und wie der meinte, also ich habe zwei Söhne und das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich diesem Befehl nachgehe und gehorsam bleibe gegenüber Gott.
Ja.
Das ist mir noch in Erinnerung. Was er noch gesagt hat, weiß ich nicht.
Aber das ist doch spannend, oder? Also dir sind jetzt nicht irgendwelche Versuche der Erklärung dieses Textes oder wie man diesen Text irgendwie so verstehen kann, dass der irgendwie weniger grausam dann ist oder dass man da irgendwie irgendwie so erleichtert rausgeht und dann denkt, ach Gott, so schlimm ist der Text ja nur doch nicht oder so. Also nicht sowas ist dir hängen geblieben, sondern tatsächlich dieses Entsetzen gegenüber so einer grausamen Erzählung, die auch einfach so bleibt. Das ist, glaube ich, schon mal ein wichtiges Takeaway, oder? Also, dass man jetzt nicht sich an diese Predigt setzen muss mit dem Gedanken, so, ich muss jetzt irgendwie was machen, dass es den Leuten dann besser geht. Wenn sie dann erst diesen Text hören und dann meine Predigt. Weil das schon immer ein Text war, der irgendwie zu Fragen, Zweifeln, zum Gespräch, zum Anstoß nehmen.
Der ist einfach schon immer ein Text, der Entsetzen hat.
Genau. Also schon irgendwie in antiken Aufnahmen, Weitererzählungen, also Ausmalungen des Textes. Also es gibt einen jüdischen Midrasch, wo Sarah dann davon erfährt, was da passiert ist, und dann schreit sie irgendwie sechsmal und stirbt.
Das habe ich auch gelesen. Und das ist ja auch, ich dachte dann, aha, interessant. Und dann habe ich mal weitergelesen und dachte, ja, sie stirbt ja dann auch.
Genau. Also das füllt quasi diese Lücke zwischen Genesis 22 und 23. Genau. Ja, oder auch wenn man sich überlegt, also es geht gut aus im Endeffekt und wahrscheinlich wussten auch eben antike LeserInnen, HörerInnen, ja, die konnten das vom Ende her verstehen, also die wussten, wie das nachher ausgeht. Aber auf der Ebene der Erzählung ist es ja einfach überhaupt nicht klar. Also Abraham geht noch diesen weiten Weg mit diesem Befehl im Kopf.
Drei Tage, gell?
Genau. Also das auch irgendwie so mit zu vollziehen,
ja,
dass das einfach und eine absolute Herausforderung bleibt.
Ich dachte beim Lesen, also nicht nur ja nach der Erzählung ist eine Leerstelle, sondern ja auch die Erzählung besteht eigentlich mehr aus Leerstellen. Mhm. Also die ist ja fast auch schon grausam sachlich.
Ja, also auch Isaak so, kommt dann nicht mehr zu Wort, ne? Also das ist einfach dann...
Nee, der ist ja irgendwie dann traumatisiert.
Genau, auch zurück. Danach, ne? Also dass man, also. Das war das, was ich eigentlich gerade sagen wollte, die Geschichte geht zwar gut aus, aber so ein Ereignis, wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, sowas ist so passiert oder zumindest in der Welt der Geschichte, das verändert ja Menschen. Also man kann doch als Sohn nie mehr den Vater genauso angucken und als Vater den Sohn, wenn sowas vorgefallen ist.
Ja, und es wird ja betont, wie einzigartig diese Beziehung war, sag ich mal.
Genau.
Und das ist ja auch was, womit man halt zurückbleibt. Wie geht diese Beziehung eigentlich weiter? Also bleibt die so... Also sie bleibt natürlich einzigartig, weil es ist ja der Sohn, mit dem die Geschichte weitergeht, sag ich mal. Aber, ja.
Ja, das ist wahrscheinlich...
Erschüttert doch da auch.
Genau. Also sozusagen auf einer irgendwie individuellen, persönlichen Ebene betrachtet, kann man sich nicht vorstellen, dass es einfach so weitergeht wie vorher, sondern dass es muss irgendwas machen mit diesen beteiligten Menschen. Aber für die Erzählung selbst ist das, was du jetzt gesagt hast, nämlich, dass die Geschichte weitergeht, ja, ein wichtiger Punkt. Also mit diesem Befehl oder dieser Aufforderung, dieser Prüfung Gottes an Abraham, seinen einzigen Sohn, den Isaak, den er liebt, hab's jetzt falsch rum gesagt, aber kann man nochmal nachlesen, ne? Das ist ja so eine Reihung. Damit stellt ja quasi Gott selbst die Verheißung in Frage, beziehungsweise fordert sie zurück, ja, also die Verheißung hängt an Isaak, diesem lange ersehnten, erbeteten, gewünschten, nicht mehr erwarteten Kind, der diese Linie Abrahams fortführt und der zum großen Volk werden soll und so weiter. Also wenn das bis zum Äußersten gekommen wäre, dann hätte Gott damit seine eigene Verheißung zurückgefordert, zurückgenommen. Abraham wäre bereit gewesen, sozusagen, diese Verheißung zurückzugeben. Das finde ich schon auch irgendwie einen starken Punkt an der Geschichte, den man so ein bisschen nachdenken könnte. Und dass es dann eben vom Ende her gesehen, was die ganze Geschichte nicht weniger grausam macht, aber quasi vom Ende her gesehen eben nicht dazu kommt. Also dass die Verheißung noch durch diese grausamste Prüfung hindurch bestehen bleibt und Gott eben nicht zu diesem Punkt geht, sie zurückzufordern, zurückzunehmen.
Aber es ist ja schon das Vertragte auch, weil in der Situation, in der Abraham ist, der ja auch, sag ich mal, das mit der Gott stellt ihn auf die Probe, nicht weiß, jetzt in der Erzähllogik.
Genau, ja.
Der steht ja in einem eigentlich für ihn unlösbaren Konflikt, weil egal was er macht, hat er keine Zukunft mehr.
Ja.
Also egal wie er sich entscheidet, ist ja diese Verheißung in dem Moment, in dem er eben dazu aufgefordert wird, in Frage gestellt.
Absolut, genau.
Geht er nicht, ist es vorbei, sag ich mal. Und wenn er das tut, dann auch, weil er ja eben nur diesen einen einzigen...
Genau, zumindest weiß er bei beidem nicht, was passiert. Also man könnte schon noch die Erzählelemente unter Umständen stark machen. Also meistens wird ja Abraham hier mit Gehorsam verbunden. Manchmal auch wirklich bis hin zu einem eigentlich blinden Kadaver-Gehorsam. Ja, der macht einfach, was Gott ihm sagt. egal, ne? Bis hin zu dieser wahrscheinlich auch schon für antike LeserInnen absolut grausamen Forderung. Aber man kann ja auch Elemente in dem Text entdecken, wo man sagen könnte, okay, hat Abraham auch noch irgendwie Hoffnung, Vertrauen, dass es quasi nicht zu diesem Äußersten kommt. Also schon allein, dass Abraham zu den Knechten sagt, wir gehen jetzt dahin und opfern und dann kommen wir wieder zurück. Und dass er dann zu seinem Sohn sagt, wenn der fragt, na hier, das Holz, Feuer, wo ist das Tier? Sagt Abraham, dafür wird Gott schon sorgen. Man kann das natürlich auch einfach lesen als, ich kann ja meinem Sohn jetzt nicht sagen, dass ich ihn gleich opfern werde.
Ja, ja.
Aber es steckt sowas drin von
ja,
vielleicht
es wird
noch,
ja so wenig gesagt, dass genau. Das eigentlich, sag ich mal, schon sehr entscheidend ist, was gesagt wird.
Also das Wenige ist entscheidend und man hätte da nicht so lange das mit den Knechten beschreiben müssen. Da hätte die Erzählstimme auch einfach sagen können, so Abraham lässt die Knechte zurück und geht mit seinem Sohn.
Ja. Fertig.
Genau. Ja. Aber da nochmal auch so auf diese einzelnen Momente zu achten, wo man ja dann auch so ein bisschen mitfiebert und ja auch als Hörerin, Leserin natürlich eine andere Perspektive auf das Geschehen hat als die handelnden Personen. Das ist schon auch nochmal spannend, da genau hinzugucken. Weil genau dieser Konflikt, den du jetzt vorhin beschrieben hast, also egal wie Abraham jetzt reagiert, der kann das doch eigentlich nur falsch machen. Das war ja auch der Einsatzpunkt zum Beispiel für dann aufklärerische Kritik. Also wenn man so sich bei Kant oder so anguckt, der gesagt hat, nein, das muss doch absolut klar sein, dass es nicht die Stimme Gottes sein kann. Weil Gott kann doch quasi nicht seinem eigenen moralischen Gebot widersprechen. Ja, Gott sagt, du sollst nicht töten. Also das muss irgendwie eine Stimme sein in Abrahams Kopf oder was auch immer, aber das kann nicht Gott sein. Das heißt, es muss doch ganz klar sein, wie Abraham da zu reagieren hat. Nämlich zu sagen, was ich weiß ist, das moralische Gesetz ist, ich kann mein Kind nicht töten. Und dann, was ich nicht weiß ist, wer genau ist dieser Gott? Und selbst wenn ich das offensichtlich aus dem Himmel hören würde, so schreibt Kant es, könnte ich dem nicht nachgehen. Und das hat ja eine absolute Berechtigung. Aber in der Welt der Geschichte ist eben auch ist eben auch irgendwo diese Erfahrung so stark, dass Glauben, Gottesbeziehung, Erfahrungen mit Gott eben auf die Probe stellen können. Einen Menschen irgendwie bis zum Äußersten führen können, ihn versuchen können. Also dem gibt eben auch die Geschichte Raum. Also die Erzählungen sind ja eben keine einfach Darstellungen von Moral oder irgendwie eine Art, Menschen irgendwie so zur moralischen Perfektion zu bringen oder so, sondern das sind Narrative. Ja, die wollen irgendwie, also die beschäftigt was und das wollen sie sozusagen ihrem Publikum nahebringen.
Ja, ja, und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass Abraham Gottes Stimme hört. Also
genau, ja.
Es ist ja schon auch so, dass er auf Erfahrungen zurückgreift. Und die erzählen ja eben auch von dieser Hoffnung. Also ich finde, da wird schon, also es bleibt weiterhin furchtbar, aber da wird schon auch ein bisschen deutlich, warum es vielleicht auch die Möglichkeit gibt, dass er dachte, ja, das kann nicht das letzte Wort gewesen sein von diesem Gott, mit dem ich schon so viel anderes erlebt habe als diese Aufforderung.
Ja, ja. So. Und das erinnert dann doch, oder hat mich jetzt auch als ich da nochmal drüber nachgedacht habe, den Text nochmal gelesen habe und so, es erinnert so von der, quasi von der Art der Erzählung her, erinnert es irgendwie auch wieder so ein bisschen an Hiob. Also ne, mit diesen Erzählungen werden nicht irgendwelche Probleme gelöst, sondern sie werden eigentlich vorgestellt. Also man könnte sagen, Abraham ist so ein... Genau, und sie bleiben und auch der Anspruch sowohl derer, die das geschrieben haben wahrscheinlich, als auch unser Anspruch, wenn wir das predigen oder unterrichten oder so, kann oder muss dann nicht sein, das irgendwie wegzuerklären oder so.
Und aufzulösen, ja.
Sondern,
ist doch nicht so schlimm.
Genau, sondern das wirklich ernst zu nehmen, dass das da so dargestellt wird. und die Hoffnung und Verheißung darin ernst zu nehmen, aber die überdecken quasi nicht die Grausamkeit und den Struggle, den man mit solchen Geschichten auch, also eigentlich ja zwangsweise haben muss, weil sie irgendwie so an das, also man könnte ja auch sagen, ne, die Erzähler haben irgendwie diese Probe, Prüfung Abrahams eben aufs so scharf wie möglich, so herausfordernd wie möglich sozusagen dargestellt. Und das muss Anstoß erregen. Mhm. Weil irgendwie sein Gehorsam, seine Frömmigkeit, seine Gottesfurcht zu prüfen, das wäre ja auch anders gegangen.
Ja. Ja, das ist wohl so. Und ich frage mich jetzt halt schon noch, wie kann ich da jetzt eine Predigt dazu machen? Mhm. So einer der ersten Gedanken, den ich hatte beim Lesen, war, ich bleibe irgendwie draußen aus der Geschichte. Also klar, man wird da schon auch reingezogen, weil es einfach furchtbar ist.
Ja.
Und
ja.
Ich das höre und denke, oh weh, nee, bitte stopp. Aber an sich bleibe ich eben draußen. Also ich bleibe eine Beobachterin. Mhm. Und vielleicht ist es ja auch für eine Predigt ganz gut.
Ja.
Also, ja, es ist ja auch diverses andere denkbar irgendwie. Ich musste denken an dieses Sprichwort irgendwie, manchmal muss man ein Opfer bringen. Aber eigentlich weiß ich nicht. Mhm. Eigentlich passt es halt nicht. Mhm. Oder es banalisiert es auch wieder. Also.
Ja, genau. Ich habe es auch so ein bisschen gedacht, weil ich nochmal so diesen Gedanken von dem, also Gott fordert irgendwie die Verheißung zurück oder bringt diese Verheißung in Gefahr. Und Abraham ist bereit, sie loszulassen, also quasi das Lebensentscheidende für ihn, für sein Volk, für diese Geschichte. Er ist wirklich bereit, das quasi gehen zu lassen. Aber ja, ich glaube, das ist irgendwie ein guter Gedanke, der auch die Geschichte irgendwie im Kontext quasi ernst nimmt. Aber man muss halt dann trotzdem immer aufpassen, und das ist wahrscheinlich auch so ein Grundsatz für eine Predigt über so einen Text, dass es eben nicht das Problem sozusagen banalisiert oder man das irgendwie einebnet oder einem das irgendwie peinlich ist, dass so eine Geschichte in unseren heiligen Texten steht, die ja erstmal so gar nicht heilig daherkommt. Mhm. Und ich finde aber auch, dass es in Predigten möglich ist, wenn man eine Predigt eben nicht als irgendwie einen Vortrag, was Abgeschlossenes, was jetzt einfach erklären soll und die Menschen nachher mit einer Erkenntnis ziehen lassen soll, sondern man sagt, okay, man bleibt irgendwie auch im Gespräch mit diesen Texten. Hm. Und man beobachtet verschiedene Sachen daran, man stellt sich vielleicht auf die verschiedenen Positionen, die die Geschichte deutlich macht, man bleibt dann irgendwas hängen. Darum fand ich das vorhin auch nochmal interessant mit diesem, sozusagen mit dem Entsetzen des Predigenden, dass das eben, wo bleibe ich hängen, wo hake ich da irgendwie ein?
Ja, ja, und wie kann, das ist für mich schon auch noch so eine, also mir leuchtet es schon auch ein mit dem Vertrauen, das der Abraham hat und diese Hoffnung, dass da eben von Gott nochmal was kommt. Und dass es dabei nicht bleibt bei diesem ersten Auftrag, sage ich mal. Aber ich finde, da ist schon die Schwierigkeit, dass, wenn man das so stark macht, dass dann eben dieses Entsetzen oder ja, also dieses Grausame in der Geschichte eben auch wieder banalisiert wird.
Weil eben,
also so, oder das dann so einfach daherkommt.
Genau, also ich finde es gut, glaube ich, auf diese Vertrauensmomente aufmerksam zu machen, weil die eben manchmal verdeckt werden von dieser Idee von blindem Gehorsam. Mhm. Aber genau wie du sagst, das Anstößige, nämlich die Opferbereitschaft Abrahams, die bleibt. Und die kann man auch kritisieren und hinterfragen und so. Und ich glaube,
und auch die Aufforderung.
Genau, auch die, genau, auch die Aufforderung bleibt. Genau, und diese Frage so eben, was will Gott? Höre ich irgendwie diese Stimme? Und wenn ich diese Stimme höre, ist es dann Gott? Und so, was für Abraham offenbar ganz klar ist, aber wenn man eben außerhalb dieser Geschichte steht, ja gar nicht so klar ist.
Ist oft nicht so klar.
Und sich das auch nicht, also davon auch nicht auszugehen, dass das so klar und einfach ist. Also das kann ja manchmal auch ein gutes Korrektiv sein. Wirklich stark zu machen hier so diese Unverfügbarkeit, sowohl was die Verheißung angeht, als auch was diese Gottesbeziehung und das sich gegenseitig Verstehen sozusagen von Gott und Mensch betrifft. Mhm. Also eigentlich, wenn man auf sowas Lust hat oder sich sowas vorstellen kann, wie so Dialogpredigten, wäre das eigentlich perfekt dafür. Mhm. Ja, da könnte man sich vorstellen, dass es sozusagen eine Stimme gibt, die versucht, ja, das irgendwie auch zu erklären und das plausibel zu machen. Und auch zu zeigen, ja, also das steckt dahinter und das kann wirklich helfen, auch den Text besser zu verstehen und den nicht einfach zu sagen, ja komm, also das damit müssen wir uns gar nicht mehr beschäftigen, da sind wir doch irgendwie also viele Schritte weiter, wie das jetzt vielleicht Aufklärungsphilosophen gesagt hätten, aber vielleicht auch nicht alle. Also man kann schon sozusagen Impulse finden, die Geschichte besser zu verstehen. Und dann gibt's aber immer noch diese Stimme, und die ist, glaube ich, auch wichtig, die dürfen wir auf keinen Fall ausschalten, die immer wieder Widerspruch einlegt und die sagt, nein, das kann und es darf nicht sein.
Mhm. Ja.
Und genau das macht's dann irgendwie aus, dass oder offenbar will das die Geschichte sozusagen zugänglich machen, diese Erfahrung von, ja, also wenn man fragt, was hat diese Autoren bewegt, was bewegt so eine Geschichte, dann vielleicht halt genau das, dieses Dazwischen, das auch übrigens nicht christologisch aufgelöst werden kann. Das finde ich auch immer wichtig bei solchen Texten, das gilt für Hiob genauso wenig wie das Hiob-Problem mit dem Kreuzestod Jesu und seiner Auferstehung erledigt ist, genauso wenig ist quasi das Problem von Genesis 22 oder die verschiedenen Probleme können irgendwie damit erledigt werden. Also auch das wäre ein bisschen überzogen gesagt irgendwie eine homiletische Falle, in die man tappen könnte.
Ja. Ja, und die ist, glaube ich, auf jeden Fall gegeben, eben durch diesen Halbsatz da, dass Isaak das Holz trägt.
Ja.
Also.
Ja, und natürlich, ich meine, da klingeln alle so Glocken, ja?
Ja, ja,
genau. Vater, Sohn, Opfer, Gehorsam. Ja, ja. Aber man muss dann halt schon ganz genau hingucken, ne? Und da nicht einfach so einen Brei draus machen aus diesen natürlich Anklängen, die es gibt, ja? Und wo man sicher auch theologisch was draus machen kann. Aber man sollte nicht sozusagen daraus eine Problemlösung.
Ja, ich glaube, man kann sich da auch guten Gewissens sagen, Ostern kommt bald und da kann man auch christologisch noch viel predigen, und jetzt ist eben das der Predigtext und der, ja,
genau, der bietet schon. Genau, also sozusagen auch so dieses an Verheißung Gottes festhalten in allen Erfahrungen, auch eben durch solche Abgründe. Ja. Und das ist auch nicht unbedingt sozusagen den Menschen in der Erzählung möglich. Also als Isaak da gefesselt auf diesem Altar lag, weiß ich nicht, ob er da noch an die Verheißung Gottes gedacht hat. Aber aus dieser Außenperspektive sozusagen ist das was man irgendwie vor Augen hat und stark machen kann.
Ja. 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 Was ich noch dachte als so Predigtgedanke ist eben diese Leerstellen zu füllen. Und eben, was geht Abraham, was geht Isaak da durch den Kopf? Ja, also das wäre so ein bisschen monologisch der Versuch, diese zwei Stimmen einzufangen. Ja, und tatsächlich habe ich auch eine Predigt gefunden, die genau das macht. Und das fand ich schon, also das fand ich schon auch überzeugend, weil ich dachte, ja, die versucht jetzt gar nicht, das irgendwie wegzuerklären.
Sondern mehr noch tiefer reinzukommen eigentlich.
Ja. Und am Ende bleibt es eben grausam.
Genau. So. Und es kann sehr verschieden sein, wenn man, also ganz oft ist ja Rezeption, also Kunst oder irgendwelche Nacherzählungen oder so, machen ja genau das, dass sie irgendwie solche Leerstellen füllen. Mhm. Ich habe jetzt gerade, heute Morgen hatte ich noch mal in einen Text geguckt, wo auf zwei so Gemälde von Rembrandt zu der Szene eingegangen wird, zwischen denen quasi 20 Jahre liegen und die komplett verschieden sind in der Darstellung, vor allem Abrahams. Also quasi mit welcher Stimmung er in diese Opfersituation reingeht. Und also einmal so mit eben Eifer und einmal eher als komplett am Boden zerstörter Vater, der jetzt diesem Befehl folgen muss oder so. Also jetzt wirklich so ganz verkürzt. Aber auch sowas, wer sowas mag, eben auch irgendwie Bildpredigten oder so. Oder sonst in irgendeiner Form, der versucht, diesen Leerstellen nachzugehen, noch mehr lieber Fragen zu stellen, als irgendwie die Antworten finden zu müssen. Das bietet sich sicher an.
Ja. Ja, das ist irgendwie jetzt so für mich die Überschrift über die Predigtarbeit, genau, nichts auflösen wollen. Das muss man, ich glaube, das ist ja schon auch schwierig, sich immer wieder zu sagen, stopp jetzt. Also, das auszuhalten ist ja auch nicht.
Ja, und eben, es heißt ja auch nicht, dass man irgendwie nichts erklären kann oder dass man jetzt das Gefühl hat, ich kann eigentlich sowieso nichts Hilfreiches für Menschen zu diesem Text sagen. Das stimmt, glaube ich, nicht. Sondern ich würde mich da eher in der Rolle sehen, sozusagen eine einigermaßen differenzierte Auseinandersetzung mit dem Text zu ermöglichen durch das, was ich predige und vielleicht auch, wie ich den Text in einem Gottesdienst auch liturgisch vernetze.
Ja.
Oder wie man an Erfahrungswirklichkeit sowas wie eben das sich geprüft fühlens oder so anknüpfen kann. Ja. Aber eben ohne den Anspruch, dass das Problem nachher weg ist.
Ja, genau. So meine ich auch. Und aber das auszuhalten ist eben auch nicht immer einfach.
Absolut, ja.
Ja. Jetzt müssen wir leider aufhören.
Ja, ich sehe schon, Recording, 32 Minuten.
Ein bisschen überzogen, ich finde, das ist auch völlig in Ordnung.
Also bei dem Text.
Aber man könnte natürlich noch viel weiter sprechen. Ja, weil wir haben jetzt ja den gar nicht so genau angeguckt eigentlich.
Nein, eben, man könnte natürlich auch so rangehen, dass man sich einen Vers nimmt oder...
Ja. Ja. Ja, oder ein Motiv.
Genau.
Ja. Aber ihr solltet auch noch was machen dürfen, dass ja noch was übrig bleibt für die weitere Predigtarbeit oder für das Erforschen dieser Verse. Vielen Dank auf jeden Fall dir, Nancy.
Sehr gerne.
Für die Inputs und ja, den Blick auf diese Erzählung und euch fürs Zuhören. Hört gern wieder rein, nächste Woche zum Beispiel. Und dann beginnt ja auch schon der Passions- und Ostermarathon.
Oh ja.
Da gibt es vielerlei Möglichkeiten, genau, auch uns weiter zu empfehlen oder zu abonnieren oder zu bewerten, natürlich mit vielen Sternen. Genau, und wenn ihr mal das Bedürfnis habt, euch zu melden und eine Rückmeldung zu geben, auch sehr gerne. Es geht unter redaktion@stückwerk-podcast.de. Man braucht ja ein Ad. Genau, das darf man nicht vergessen. Und dann hören wir uns einfach irgendwann wieder. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.